Genau, wie einige oder vielleicht auch mittlerweile viele von euch wissen, arbeite ich aktuell in einer Hausarztpraxis. Und so eine meiner Hauptaufgaben oder Haupttätigkeiten ist es, Krankmeldungen zu unterschreiben. Das heißt, Leute krank zu melden. Ja, also wenn jemand mal eine Krankmeldung braucht, bin ich ziemlich gut drin. Ich habe jetzt schon so ein geniales Kürzel, dauert ungefähr eine Millisekunde. Aber schätzt mal, also ich brauche jetzt eure Mitarbeit, schätzt mal, was so die vier häufigsten Gründe sind, warum ich Leute krank schreibe, warum sie nicht arbeiten können. Dürft einfach mal reinrufen. Kopfweh, Bauchschmerzen, Magen-Darm, Erkältung, Durchfall bei Magen-Darm, ja, so ein Ding mit Bauchschmerzen. Faulheit, oh, das habe ich nicht drauf, aber das ist ziemlich gut, ja. Das habe ich jetzt nicht als Krankheit gewertet. Burnout habe ich gehört. Erschöpfung. Und was hat so der Mannheimer allgemein? Rücke, genau. Der Mannheimer hat Rücke. Der Doktor, ich habe Rücke. Sehr gut. Gut, auf Rücke kommt es nicht drauf an, aber das vervollständigt meine Liste. Also meine Liste wäre so die Top 4. Klar, Erkältung, grippaler Infekt, das sind die meisten. Dann Magen, Darm, Bauchweh, alles in der Richtung. Und Platz 3 und 4 habt ihr auch gesagt, und das sind so, die sind relativ, in meiner persönlichen Schätzung jetzt mal, relativ even, das ist Rückenschmerzen oder so ein Komplex aus Erschöpfung, Müdigkeit, psychische Belastung, Burnout, vielleicht können wir auch noch Faulheit mit reinnehmen, wobei das dann eher selbst gemacht ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich so im Dauerstress sind. Also es ist nicht selten, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich kann nicht mehr, ich bin einfach müde, ich bin K.O., es geht nicht mehr. Wir schaffen es nicht mehr, zur Ruhe zu kommen. Meine Frage heute Morgen an dich oder an euch, wer von euch fühlt sich heute Morgen müde oder erschöpft? Mal Hand hoch. Oh, gar nicht so viele. Wer von euch wäre heute Morgen gerne länger liegen geblieben, als es ihm möglich war? Na, es sind schon ein paar mehr, erzähle ich dann schon als müde und erschöpft. Oder wer hat in den letzten, sagen wir, 4, 6 Wochen dieses Gefühl gehabt, dass er sich müde, erschöpft, überfordert oder irgendwas in der Richtung gefühlt hat? Oh, da werden es noch mal mehr. Manche sind richtig gut drauf, das ist super. Die brauchen wir auch. Aber für all diejenigen, die sich gemeldet haben, und ich glaube auch für alle, die sich jetzt nicht gemeldet haben, ist diese Predigt heute Morgen. Wenn du dich müde und erschöpft fühlst heute oder in der Vergangenheit, oder in der Zukunft, dann möchte ich dir eine Sache heute zusprechen, nämlich, dass Jesus Christus dich erfrischen möchte, dass er dir neue Kraft geben möchte. Letzte Woche hatten wir hier eine tolle Kindersegnung und ich hatte das Vorrecht, der Maila, vielleicht erinnert ihr euch, ihren Segnungsvers zuzusprechen. Und der stand in Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Ist schon da. Ich habe hier kein Bild, aber deshalb werde ich mich ab und zu mal ein bisschen umdrehen, nur dass ihr euch nicht wundert. Und da steht, da lesen wir in Jesaja 40, Vers 31, Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und als ich diese Woche mit der Vorbereitung für diese Predigt angefangen habe, kam mir diese Stelle wieder in den Sinn. Aber nicht so, dass ich, wie gerade es reingerufen wurde, gedacht habe, ja, Amen, sondern dass ich mich gefragt habe, ist ja eigentlich cool, diese Stelle zu haben, ist ja gut und schön, aber wieso sieht es in meinem Leben nicht so aus? Ja, wenn ich mein Leben anschaue, vielleicht gerade die letzten 2 Wochen, dann war es so, dass ich extrem häufig müde und K.O. von der Arbeit nach Hause gekommen bin, zumindest an meinen 3 langen Arbeitstagen die Woche. Ja, und dann hat man noch so ein paar Termine mit dazu, außerhalb der Arbeit. Und es hat dazu geführt, dass ich mich in den letzten 2 Wochen sowohl körperlich als auch geistig extrem müde gefühlt habe. Mit dazu ist noch gekommen, dass letzte Woche ja dieser Fitness-Triathlon war, wo ich außerhalb meiner eigenen Entscheidung angemeldet wurde und mitgemacht habe, was für meinen Körper vielleicht auch noch mehr anstrengend war, als was ich ihm sonst zumute. Auf jeden Fall ging es mir so, dass ich oft morgens so müde war, dass ich kaum aus dem Bett rausgekommen bin. Ja, dass meine Zeit mit Gott, die ich eigentlich am Morgen verbringe, sehr kurz oder ganz ausgefallen ist und dass ich nur noch irgendwie schnell zur Arbeit gerast bin, um pünktlich hinzukommen. Und ähnlich war es auch mit der Predigtvorbereitung. Die hat sich extrem mühsam in den ersten Tagen gestaltet. Ich hatte kein Thema vorgegeben. Und mein Kopf war irgendwie leer und müde und ich wusste nicht, was soll ich machen. Ich fand es extrem schwierig, herauszufinden, was hat Gott vor mit uns heute Morgen. Und das Ganze hat für mich, wie gesagt, nicht mit Jesaja 40, Vers 31 zusammengepasst. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott zu mir sagt, hey, dann beschäftige dich doch genau damit und nimm das als Thema für diesen Morgen. Müdigkeit, Erschöpfung und der Weg hinaus. Und das Coole war, als ich damit angefangen hat, hat er mir mehr und mehr Stellen gegeben in der Predigt, in der Tageslosung, in einem Buch, das ich gelesen habe, in einem Andachtsbuch. Und die haben alle zusammengeführt auf einen Punkt. Und das ist genial, weil ich genau das erleben durfte, was diese Stelle verheißt in dieser ganz spezifischen Situation. Und wenn wir jetzt nochmal zur Ausgangsfrage gehen, warum werden wir als Christen müde und matt, wenn wir doch solche Verheißungen haben? Ja, auch Jesus hat uns das ja versprochen. Das war ja nicht nur was in Jesaja stand, sondern auch Jesus hat es gesagt in Matthäus 11, Vers 28. Da hat er gesagt, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Oder wie Luther sagt, ich werde euch erquicken, ich werde euch erfrischen, ich werde euch beleben. Und er spricht hier die an, die mühselig und beladen sind. Und im Griechischen haben wir da zwei verschiedene Worte, die mühseligen, kopiao, was so viel heißt wie müde sein nach schwerer körperlicher Arbeit, also körperlich müde, erschöpft zu sein, und beladen, portiso, schwer beladen zu sein mit Verantwortung, also so eine geistige Schwere, so eine geistige Müdigkeit zu erleben. Und Jesus sagt, egal ob du körperlich am Limit bist oder ob du psychisch es nicht mehr aushalten kannst, komm zu mir, ich werde dir Ruhe schenken, ich werde dich erfrischen. Aber warum erlebe ich, warum erlebst du, warum erleben wir so oft diese Ruhe nicht? Und wenn wir uns anschauen, was ist die Bedingung, die wir hier in den beiden Stellen lesen, um nicht müde zu werden? Die Bedingung ist in der ersten Stelle, aber die auf den Herrn hoffen, werden neue Kraft bekommen. Und in der zweiten Stelle, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Dieses auf den Herrn zu hoffen, auf den Herrn, in einer anderen Übersetzung steht, zu harren, zu warten. Und in der anderen Stelle dieser Einladung zu folgen, nämlich zu Jesus zu kommen. Das ist die Bedingung, um diese Ruhe, diese Erfrischung in dieser Müdigkeit zu erleben. Und deshalb die Frage an dich, ist der Herr deine Hoffnung? Wartest du auf ihn, damit er dich erfrischt? Kommst du mit deiner Bedürftigkeit zu Jesus? Oder versuchst du doch eher selbst deine Mühsal, dein Beladensein und deine Müdigkeit selbst loszuwerden? Ja, ich glaube, wir sind schnell dabei, unseren schon recht vollen Terminplan dann runter zu canceln, wenn wir sagen, wir sind müde und erschöpft. Ja, ob das Gottesdienste sind, weil man vorher vielleicht auf einer Party oder auf einer Hochzeit war. Nicht schlimm, das zu machen, aber nur so ein paar Ideen. Oder Hausgruppe abzusagen, weil man mal länger arbeiten muss oder weil man am nächsten Morgen früh raus muss. Oder sonstige Treffen zu canceln, wenn man sich denkt, ach, lieber 2 Stunden auf dem Sofa flacken und Film gucken und sich dabei erholen und neue Kraft tanken. Ja, also das sind Dinge, die ich aus meinem Leben kenne. Und wo ich eben merke, dass ich nicht auf den Herrn harre. Dass ich nicht zu Jesus komme, sondern dass ich lieber meine Probleme, meine Schwierigkeiten selbst versuche zu lösen und mit so einer menschlichen Herangehensweise, wenn ich sage, mir fehlt Schlaf, ist es logisch, mehr zu schlafen, aber vielleicht ist der Ansatz erstmal ein anderer. Ich glaube nämlich, dass genau dieses selbst in die Hand nehmen das Problem ist. Und wenn wir uns anschauen, was Gott in Jeremia über sein Volk sagt, dann denke ich, wird es ganz offensichtlich. Er sagt dort nämlich über die Sünden seines Volkes, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Also die Sünde des Volkes Israel wird in dieser Stelle bildlich beschrieben. Sie wird beschrieben, finde ich, wie so eine Münze mit 2 Seiten, weil ich glaube, es ist dasselbe, es ist nur von der anderen Seite betrachtet, was sie getan haben. Das erste ist, sie haben Gott als ihre Quelle verlassen. Ja, sie haben mich, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Und zweitens, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Was sind Zisternen? Zisternen sind Löcher, die sie in den Boden gegraben haben, damit dort Regenwasser aufgefangen werden kann, um statt aus einer Quelle oder aus einem Brunnen dieses Wasser zu trinken. Also das zweite Problem ist, erstens, sie haben Gott verlassen. Das zweite ist, sie versuchen, ihren Durst auf andere Weise zu stillen. Aber was ist das Problem mit Zisternen? Das erste Problem mit so einer Zisterne ist, dass sie angewiesen ist darauf, dass es regnet. Im Gegensatz zu einer Quelle, wo immer wieder neues Wasser und immer mehr Wasser und Wasser und Wasser hervorkommt. Wenn es nicht regnet, ist so eine Zisterne leer, da ist kein Wasser drin. Und selbst wenn es mal geregnet hat, wird da nicht ewig Wasser drin bleiben, sondern die wird austrocknen. Wir lesen hier, die sind rissig, das waren Löcher im Boden, wo das Wasser einfach davongegangen ist. Das nächste Problem ist, dass sie dreckig sind. So Sandlöcher, wenn man da Regenwasser auffängt. Gut, die hatten damals nicht den ganzen Smog wie wir im Regenwasser, aber trotzdem dreckig. Und wenn es da länger steht, dann kippt das Wasser um, wird schlecht, es siedeln sich Keime an. Und das Problem war es, dass die Israeliten, statt dieses frische Wasser aus der Quelle des Lebens zu trinken, sich mit diesem abgestandenen, dreckigen, krankmachenden Wasser zufrieden gegeben haben. Denk dran, das ist alles ein Bild, was wir hier lesen. Es war jetzt nicht das Problem, dass sie dieses Wasser nach diesen Zisternen gegraben haben. Es ist nicht ein Problem, auf diese Art und Weise Trinkwasser. Aber das Problem war, sie haben Gott bildlich gesehen als die Quelle ihres lebendigen Wassers verlassen, als die Quelle ihrer Hoffnung auf den sie geharrt haben, sondern sie haben ihre Probleme selbst in die Hand genommen und haben versucht, die zu lösen. Und Gott sagt, wenn sie das selbst versuchen, dann wird es nicht gelingen. Das wird sie nicht satt machen, es wird ihren Durst nicht stillen, es wird sie krank machen und es wird nicht langfristig ihnen das geben, wenn sie aus meiner Quelle trinken. Und ich glaube, das ist die Ursache für jede Sünde im Volk Israel damals und auch bei uns heute. Ja, dass wir diese Quelle, aus der wir jederzeit trinken können, gegen Zisternen austauschen, die wir selbst ausgraben, aber die eigentlich kaputt und nur mit dreckigen Wasserresten gefüllt sind. Deshalb frag dich, wo gräbst du Zisternen, statt vom frischen Quellwasser Gottes zu trinken? Wo setzt du deine Hoffnung auf Ruhe, Erholung und neue Kraft? Vielleicht auf deinen nächsten Urlaub, auf irgendeinen Filmabend, darauf in aller Ruhe abends nochmal Facebook durchzuscrollen oder ein schönes Feierabendbier in deiner Lieblingskneipe. Ja, wo setzt du deine Hoffnung, Erholung und Erfrischung zu bekommen auf deinen Partner, auf deine Familie, auf deine Freunde, statt auf die einzig wahre Quelle, nämlich Jesus Christus. Und all die Dinge, die ich genannt habe, sind keine schlechten Sachen und ich will nicht sagen, dass wir das nicht tun sollen, aber das Problem ist, wenn sie die Quelle unserer Hoffnung sind. Weil das Problem ist, all diese Dinge, alles Geschaffene wird dich enttäuschen. Du fühlst dich vielleicht kurz besser, aber langfristig kann es dich nicht stillen, kann es dir keine Ruhe, keine Erholung, keine Hoffnung schenken. Es kann nichts Geschaffenes, kann dir wahre Ruhe und neue Kraft verschaffen. Ja, vielleicht können wir das vergleichen, wenn wir uns vorstellen, wenn jemand nur Cola trinkt. Ja, Cola an sich ist jetzt nichts per se Schlechtes. Naja, gut, kann man drüber streiten, aus medizinischer Sicht natürlich schon. Aber so eine Cola, da passiert erstmal nichts. Und die erfrischt vielleicht auch erstmal kurzzeitig deinen Durst. Aber eigentlich, wenn du es dir genauer anschaust, ist es Dreckwasser. Ja, also da ist es halt Wasser und ein Haufen Zucker. So, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, 46 Stück, 48 Stück Würfel Zucker drin. Und dieses Getränk wird dich vielleicht kurz erfrischen oder du hast das Gefühl, dass es sich erfrischt, aber was dich eigentlich deinen Durst auf lange Zeit stillen kann, ist einfach frisches, sauberes, unbesudeltes Quellwasser. Und wenn wir bei diesem Bild bleiben, dass wir oft auch bei Gott so sind, wir nehmen das, was uns erstmal toll erscheint und wo wir auch die Hoffnung haben, dass es uns Erholung bringt, uns Ruhe bringt, also es ist oft nur von kurzer Dauer. Ja, so oft trinken wir dreckiges Wasser aus Zisternen statt frisches Quellwasser von Gott. Und deshalb auch die Frage an dich, die ganz am Anfang, denke ich, vorne stand, gräbst du noch oder trinkst du schon? Gräbst du noch irgendwelche Zisternen in deinem Leben oder bist du schon an dieser frischen Quelle, die immer und immer und immer vor sich hinsprudelt und dir lebendiges Wasser schenkt? Und deshalb meine Ermutigung, hör auf, Zisternen zu graben, es bringt dir nichts. Und trink stattdessen von dieser immer sprudelnden Quelle. Und lasst uns schauen, was Gott uns verheißt, wenn wir von diesem lebendigen Wasser trinken. Ihr erinnert euch bestimmt an die Geschichte oder viele von euch an die Geschichte, wo Jesus mit der Samariterin am Brunnen zusammentrifft. Ja, die Frau, die dorthin kommt, um Wasser zu schöpfen, ist eine ganze Story, gibt super viele Sachen, aber wir wollen uns nur auf einen Punkt fokussieren. Sie kommt, um Wasser zu schöpfen und Jesus sagt ihr, hey, gib mir Wasser. Und sie sagt, warum sollte ich Samariterin, warum bittest du mich Samariterin, dir Wasser zu geben? Batterie? Nee? Okay. Warum bittest du Jude, mich Samariterin, dir Wasser zu geben? Und er antwortet ihr, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich um Wasser bitten, nämlich um lebendiges Wasser. Und er sagt da in Johannes 4, in den Versen 1 und folgende steht die Geschichte, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und in Johannes 7, Vers 37, Vers folgende, lesen wir folgendes. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, wenn wir aus dieser Quelle des lebendigen Wassers trinken, dann werden wir auf einmal selbst zur Quelle für andere. Gottes Geist stillt unseren Durst so reichlich, begegnet uns in unserer Schwachheit mit so viel Kraft, dass wir es nicht für uns behalten können. Es ist einfach zu viel, wir müssen das teilen. Es ist wie wenn du so ein Wasserglas unter eine Quelle, ich weiß nicht, wer da, wo ist das, bei Dossenheim, glaube ich, diese Quelle kennt am Berg, wo einfach immer frisches Quellwasser rauskommt. Wenn du da ein Gefäß drunter stellst, irgendwann wird es voll. Und was passiert? Da hört ja nicht die Quelle auf zu laufen, wenn dieses Gefäß voll ist, sondern dann läuft dieses Gefäß über. Und genau dasselbe ist auch, was passiert, wenn wir uns von Gott, wenn wir uns vom Heiligen Geist, wenn wir zu seiner Quelle des lebendigen Wassers kommen und trinken. Und ich fand ein Zitat sehr cool von Oswald Chambers, genau zu diesem Vers hat er Folgendes gesagt. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das heißt, Hunderte von Menschen werden fortwährend durch ihn erquickt werden, also durch diesen Menschen, der das trinkt. Es ist nun an der Zeit, dass wir mit dem Leben in Gott beginnen, dass wir aufhören, uns nach unserer eigenen Befriedigung zu sehnen und dass wir anfangen zu verschwenden, was wir empfangen haben. Der Herr fragt, wer von uns bereit sei, dies für ihn zu tun. Ist dir bewusst, dass Gott diese Quelle des lebendigen Wassers durch seinen Heiligen Geist in dich hineingelegt hat? Dass wenn du anfängst, bei ihm zu trinken, du selbst zur Quelle wirst für Menschen um dich herum. Bist du so mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass es aus dir nur so heraussprudelt? Nun ist Gott wirklich die Quelle, aus der du trinkst, wenn die Zeiten schwer sind und du müde und abgekämpft bist. Ein besonderes Vorbild für mich in dieser Hinsicht ist König David und einer meiner absoluten Lieblingspsalme, meine Hausgruppe weiß es auswendig, weil immer wenn es um Psalme geht, komme ich mit dem Psalm an, die sind wahrscheinlich genervt, aber ich finde ihn so genial, das ist Psalm 63 und den lese ich euch einfach mal vor. Ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist, nee, Entschuldigung, ich kenne eine andere Übersetzung auswendig. Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen, so werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Und es ist wichtig zu wissen, in welcher Situation sich David befand, als er diesen Psalm geschrieben hat. Ja, er war schon der gesalbte König von Israel, also er ist schon gesalbt worden zum König, aber er war noch nicht König, sondern König war noch Saul zu dieser Zeit. Und David befindet sich in diesem Moment, wo er diesen Psalm schreibt, wir lesen es am Anfang, in der Wüste Juda und wird von Saul verfolgt. Saul hat vor, ihn zu töten, weil er Angst hat, dass David ihm die Königsherrschaft abnimmt. Und wir lesen in Kapitel 16 und 17 von 2. Samuel, dass David und seine Männer müde waren, dass sie erschöpft waren, dass sie durstig und hungrig waren. Und ich bin mir sicher, dass sie auch extrem psychischen Stress erlebt haben, weil sie Todesangst hatten unter dieser Verfolgung. Und genau in dieser Situation schreibt David diesen Psalm. Und ich finde das extrem bemerkenswert. Und ich möchte ihn deshalb euch nochmal vorlesen. Und denkt dran, in welcher Situation sich David befunden hat. Ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir, meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Was ich so bemerkenswert finde hier an David ist, dass sein Blick zu 100% auf Gott gerichtet ist. Ja, er weiß, er ist seine Hoffnung und er weiß, er, Gott, ist seine einzige Hoffnung. Unabhängig von allen Umständen, in denen er sich befindet, hungrig, durstig, müde, erschöpft, verfolgt, voll mit Ängsten, ist er mitten in dieser Wüste. Aber wonach sehnt er sich? Sehnt er sich nach Wasser und seinen Durst zu stillen? Sehnt er sich nach dem Tod Sauls, damit diese Verfolgung ein Ende hat? Oder sehnt er sich einfach irgendwie möglichst schnell wegzukommen, damit er endlich Ruhe findet? Ich finde es genial, dass er sich nur nichts und danach nichts davon sehnt, sondern das Einzige, wonach er sich sehnt, ist nach Gott, ist nach seinem Herrn. Er weiß, dass die Gnade Gottes wichtiger ist als alles andere. Er hat diese Herrlichkeit bereits erlebt. Wir lesen das, er erinnert sich zurück, wie es war, im Heiligtum seine Macht und seine Herrlichkeit zu sehen. Und er erlebt in dieser Situation, wie das Preisen des Herrn ihn sättigt. Ja, er sagt, von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt, mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Wenn er den Herrn preist, wenn er auf ihn schaut, wenn er ihn jubelt, entwickelt sich eine Freude und macht ihn zufrieden und macht ihn frisch und erholt ihn. Und das Ganze mitten in dieser erschöpfenden, in dieser extrem erschöpfenden Situation. Und das ist, warum ich diesen Psalm so liebe, weil das ist, wonach ich mich in meinem Leben wirklich sehne. Dass wenn ich müde bin, dass wenn ich abgekämpft bin, dass wenn ich unzufrieden und in schweren Situationen bin, dass ich mich als erstes nach Gott sehne. Dass seine Gegenwart mich satt macht. Dass ich erkenne, dass seine Gnade besser ist als mein Leben. Dass seine Gnade genug ist in jeder Situation. Und dass ich es schaffe, meinen Blick von meinen Problemen, von meiner Schwäche und von möglichen Lösungsansätzen aufzuheben zu Gott hin, ihn anzuschauen, ihn zu preisen und ihn zur Quelle meines Lebens, zur Quelle meiner Kraft und zur Quelle meiner Freude zu machen. Und was ich mich immer wieder ermahnen muss, ist damit, hör auf zu graben und fang endlich an zu trinken. Ja, wie ist es bei dir? Krebst du noch oder trinkst du schon? Krebst du noch diese Zisternen aus, um irgendwie was für dich zu schaffen, um diesen Durst zu stillen, um Erholung zu bekommen von der Müdigkeit, die du mit dir rumschleppst? Oder gehst du einfach nur an diese Quelle, die Gott dir hingestellt hat und sagt, trink, trink so viel, wie du kannst. Krebst du noch oder trinkst du schon? Vielleicht hörst du heute auch das erste Mal von Jesus und hast unglaublich viele Fragezeichen im Kopf. Ja, und wenn das so ist, dann möchte ich dich herzlich einladen, nachher zum Welcome-Stand zu kommen und einfach ins Gespräch zu kommen und deine Fragen zu stellen. Ja, ich kann in der Zeit, wo ich jetzt in dieser Predigt nicht alles beantworten, ist unmöglich, aber wenn du Fragen hast, komm gerne und stell die. Vielleicht sitzt du aber auch schon die ganze Zeit mit Klopfen im Herzen da und denkst dir, genau das will ich. Ich will endlich Frieden, ich will Ruhe finden, ich will Erholung finden, ich will erfrischt werden. Jesus bietet dir heute an, zu ihm zu kommen. Er sagt, wenn du mühselig und beladen bist, möchte er dir Ruhe schenken. Er will dir seine Kraft geben, um zu laufen, ohne müde zu werden und damit du dich aufschwingen kannst wie ein Adler. Komm gerne, wenn du das dir wünschst, wenn du das haben willst, komm gerne zu jemand aus unserem Gebetsteam, die Leute mit diesen Schildchen, um gemeinsam zu beten, vielleicht um Jesus das erste Mal in deinem Leben wirklich als deinen Herrn, als deinen Erlöser und als deinen größten Schatz anzunehmen und zu sagen, Jesus, ich brauche, dass du mich erfrischst, ich brauche, dass du mir Ruhe und neue Kraft gibst. Egal, wo du stehst, egal, ob du körperlich, geistig oder emotional ausgelaugt bist, lass dich von Jesus erfrischen. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und fang heute an, aus dieser Quelle des lebendigen Wassers zu trinken. Das Lobpreisteam darf gerne nach oben kommen. Ich bete noch zum Abschluss. Vater, Herr, du bist die einzige Quelle, Herr. Du bist die einzig wahre Quelle, die uns mit allem versorgen kann, die uns alles geben kann, was wir brauchen, Herr, die uns, wo wir müde und matt und schwach sind, erfrischen kann, neue Kraft geben kann, Gott. Wir wollen wirklich zu dir kommen, Herr. Hilf uns, von den Zisternen wegzugehen, wo wir dreckiges, schmutziges Wasser trinken, Herr. Wo wir uns auf andere Dinge verlassen, wo wir auf andere Dinge unsere Hoffnung setzen, wo wir versuchen, Erholung und Erfrischung woanders zu finden. Hilf uns, jeden Tag neu an deine Quelle zu kommen. Wirklich von dir zu trinken, egal was es für jeden von uns bedeuten mag, ganz unterschiedlich, Herr. Dir zu begegnen, und aus deiner Gegenwart Kraft zu schöpfen, aus deiner Gegenwart Freude zu schöpfen und wirklich zu erleben, was es heißt, dass du uns füllst und dass aus uns, aus unserer Mitte, Ströme des lebendigen Wassers fließen, Herr. Ich bitte es für jeden Einzelnen heute Morgen, dass wir erleben, was es heißt, von dir zu trinken, von deiner Quelle zu trinken, Herr. Ich glaube, wir können es uns nicht vorstellen, was passiert, wenn wir alle anfangen, das zu tun, Herr. Ich bitte dich, lass uns eine Gemeinde sein, die frisches Wasser trinkt, die sich füllt, um verschwenderisch geben zu können, Herr. Um weiterzugeben an all die Menschen um uns herum, in Rheinau, auf unseren Arbeitsplätzen, in den Schulen, in unseren Familien. Lass uns ein Segen sein, Herr, weil du uns so reich gesegnet hast und weil du uns jeden Tag neu segnest mit deinem lebendigen Wasser, Vater.